Jetzt läuft die Viererkette.
Der FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen, mit einem Comeback und einer Niederlage. Fangen wir mit dem Faktischen an, was am nächsten von uns allen ist. 0:2 in Dortmund hat es am Samstagnachmittag geheißen aus Sicht des FCA. Da gab es nichts zu machen, aber wir haben ein Comeback, nämlich direkt aus über Mailand nach Wolfertshausen, nach Dortmund, nach Augsburg. Marco Scheinhoff, hallo Marco.
Hallo Flo. Ja, mit dem Mailand, es war noch Antholz dazwischen, das darf man nicht vergessen.
Ja, stimmt, Antholz war auch noch dazwischen.
Antholz und Verona und es ist...
Ja, es sind Jet Set, Marco hat sich den Tag heute freigeschaufelt, um dem Podcast seine Aufwartung zu machen. Das ist schön, freut mich sehr.
Mich auch.
Genau, Olympia ist vorbei, Marco Maltesine ist wieder hier in der Viererkette zu hören. Jawohl. Ja, Marco, erzähl doch mal. Ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, da war nicht wirklich was zu machen und das war eigentlich kein 0-2, sondern eher ein 0-4-Spiel, oder?
Ja, in der Tat. Also ich hätte mir ein angenehmeres Comeback auf der großen Fußballbühne vorstellen können als jetzt dieser Kick am Samstag, weil ich glaube, ich von Anfang an einfach der FCA völlig unterlegen war gegen Dortmund. Also da war in keiner Sekunde irgendwie dieses Spiels ein Gedanke, dass da was gehen könnte. Jetzt anders als es in München war oder als es ja auch in Leipzig vor einer Woche gewirkt hat, da hätten wir ja durchaus einen Punkt, vielleicht sogar 3 mitnehmen können. Aber davon war die Mannschaft am Samstag wirklich richtig weit entfernt. Also das war ein in der Summe ganz schwacher Auftritt.
Ja, also wir hatten 2 Tore, an denen es nichts zu rütteln gab. Wir hatten auch noch 2 Lattentreffer. Wir hatten 1 oder 2 oder 3 sehr gute Paraden von Finn Dahmen. Also unter, sagen wir mal, normalen Umständen, also weniger glücklichen Umständen, so muss man es vielleicht sagen, wäre das eine richtige Backpfeife geworden. 0:2 ist jetzt noch sehr schmeichelhaft. Ist das vielleicht auch dahingehend gut zu wissen, dass man ein bisschen auf den Boden geholt worden ist, nach den ja eigentlich guten Leistungen gegen Leipzig, nach dem Sieg gegen Bayern, nach vielen anderen guten Auftritten gegen Top-Teams, dass man jetzt weiß, nach oben fehlt dann doch noch einiges?
Vielleicht, mag sein. Also Manuel Baum hat gestern einen ganz interessanten Ansatz des Erklärungsversuchs gewählt. Er meinte, vielleicht war jetzt nach den starken Leistungen, wie du sagst, in München ein Spiel gewonnen, in Leipzig starke Leistung, vielleicht hat die Mannschaft gedacht, das wird schon auch in Dortmund dann auch wieder ähnlich funktionieren und hat aber vergessen, diese Leistung, die es dafür braucht, auf den Platz zu bringen. Also von alleine wird es in Dortmund nicht laufen. Und schon gar nicht an so einem Tag wie am Samstag. Ich glaube, also wenn man sich so auf der Tribüne in Dortmund ein bisschen umgehört hat, auch bei den Kollegen, die waren schon auch zum einen beeindruckt von der Leistung der Dortmund, aber auch ein bisschen überrascht. Also das muss wohl eines der deutlich besseren Spieler in der jüngeren Vergangenheit gewesen sein, was alle Belange anbetrifft. Also die Spielfreude, die du dann gemerkt hast, wenn man die dann kicken lässt, dann sieht es schon echt sehr gut aus. Und dann wird es auch schwer, irgendwie da einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und ich glaube, das hat der FCA am Samstag richtig, richtig hart zu spüren bekommen, wenn Dortmund ins Rollen kommt und wenn die Mannschaft Lust auf Fußball hat und wenn man sie dann noch spielen lässt, dann kann das ein richtig unangenehmer Nachmittag werden. Aber ja, ich glaube, Kevin Schlotterbeck hat es nach dem Spiel auch ganz gut ausgedrückt. Er meinte, wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch der FC Augsburg. Also er will damit sagen, man kann nicht davon ausgehen, dass du keine Spiele als FC Augsburg verlierst. Also das musst du einfach immer mit einkalkulieren, dass du auch Spiele verlierst. Und gerade gegen solche Mannschaften wie jetzt eben Dortmund oder Leipzig. Und deswegen Nackenschlag, ja, so hat er es auch ausgedrückt. Aber den wird die Mannschaft, sagt er, verarbeiten. Und dann halt, ja gut, der nächste Hochkaräter wartet ja schon.
Ja, im Grunde muss man sagen, die Hoffnung, die sich an diesem Spiel eigentlich vom FC Augsburg oder aus FC Augsburg Sicht entzündet hat, war ja die, dass Dortmund einfach so unkonstant ist in dieser Saison und immer mal wieder, wie eigentlich in jeder Saison, Spiele dabei hat, wo du sagst, was ist denn da passiert? Ja, ist an diesem Samstag nicht geschehen, sondern da sind sie alle an wirklich ein Leistungsoptimum, mal mit Ausnahme der Chancenverwertung, glaube ich, gegangen. Und dann hast du normalerweise halt auch einfach keine Aktien. Das muss man in der Deutlichkeit ja auch sagen, wenn du siehst, wer dann doch immer noch spielt bei Dortmund, wer da auch auf der Bank sitzt. Auch interessant mittlerweile, dass Niklas Süle da eher so einen Benchwarmer-Platz bekommen hat und im Sommer ja auch gehen darf. Julian Brandt ja ebenso.
Oder ja, dann ist es so. Girassi nicht zu vergessen, der beim 2:0 Spielstand 2 Minuten vor Schluss, glaube ich, eingewechselt wird. Ich weiß nicht, ob man dem Stürmer damit einen Gefallen tut. Dann, also worüber soll der sich jetzt da freuen in dem Moment? Also bei einem klaren Spiel reinzukommen für 3 Minuten, weiß ich nicht, ob das jetzt so gut dann beim Spieler der Güteklasse Girassi natürlich auch.
Mhm.
Der hat sicherlich andere Vorstellungen.
Vielleicht auch aus letztem Jahr, wo ja auch ein 1-0-Sieg gelang, damals Jeff Horvilleo, glaube ich, das Tor gemacht. Ja. Ja, also du hast immer wieder als FC Augsburg mal so Glanzlichter setzen können und überraschende Punkte mitnehmen können in Dortmund. Das war an diesem Samstag nicht der Fall. Kann man, glaube ich, relativ schnell abhaken und ist vielleicht ein ganz guter, ein ganz guter Reminder, wo du eigentlich stehst und wo du herkommst und was du auch zu erwarten hast. Ja.
Ja, das war auch nach dem Spiel bei Benjamin Weber ganz, ganz deutlich zu spüren oder war ihm auch wichtig, darauf hinzuweisen. Also soll jetzt bloß keiner denken, dass mit diesen 31 Punkten diese Saison abgehakt sei. Mhm. Also das hat er mehrfach betont, dass jetzt, also das kommt ihm gar nicht in die Tüte, dass jetzt irgendeiner den Gedanken jetzt da mit sich rumträgt, okay, 31 Punkte, wir sind safe und jetzt beenden wir die Saison, wie es ja in Augsburg öfter mal in den vergangenen Jahren, also noch nicht 8 Spieltage vor Schluss, aber vielleicht so 3-4 Spieltage vor Schluss ist das ja schon mal passiert. Und da sagt er, also da wird er alles, was er in seinem Amt dagegen zu setzen hat, wird er dann auch tun, dass sich sowas nicht einschleicht, sondern dass die Saison wirklich bis zum 34. Spieltag ordentlich zu Ende gebracht wird, weil es gibt ja noch viele Punkte zu holen. Und jeder Punkt kann ja Geld wert sein in der Tabelle, wenn du vielleicht Plätze nach vorne rückst und wer weiß, was oben noch passiert. Also wir wollen jetzt natürlich nicht hier rumspinnen, aber ist ja alles denkbar. Auch Freiburg und Frankfurt gewinnen jetzt nicht so regelmäßig, dass du sagst, die da oben, die ziehen jetzt alle gewaltig davon. Also deswegen, glaube ich, wäre es schon sinnvoll, jetzt auch die letzten 8 Spieltage, ich glaube 18 sind es jetzt noch, seriös anzugehen. 8 müssen es jetzt, ich glaube, jetzt war es ja Spieltag 26,
ja. Ja, und es ist immer noch alles drin. Also auch was international angeht, darf man auch noch dran erinnern. Es ist ja so, dass immer noch diese UEFA-Einjahreswertung dazu führen könnte, dass Deutschland den 5. Champions-League-Platz bekommt, dass der 2. Europa-League-Platz über die Tabelle vergeben wird, wenn jetzt 2 Mannschaften wie zum Beispiel Bayern und Stuttgart im Pokalfinale sind, die sowieso über die Tabelle für die Champions League qualifiziert sind, so, dann geht's ratzfatz und dann reicht Platz 8 am Ende schon. Und dann würde man sich, glaube ich, auch ein bisschen ärgern, wenn man das erneut wie in vielen Jahren zuvor so abgeschenkt hätte. Deswegen vielleicht alles in der Summe eine lehrreiche Geschichte aus Dortmund, die man da mitnehmen kann. Jetzt kümmern noch, um den Deckel auf dieses Spiel drauf zu machen, den Mann des Spiels. Wer denkst du, hat bei unserer Abstimmung, die wir ja immer über unseren WhatsApp-Kanal durchführen, FCA Kompakt, alle FC Augsburg News, wer hat denn da gewonnen, könntest du dir vorstellen?
Das ist jetzt natürlich nicht ganz leicht nach diesem Spiel, weil da haben sich ja so viele aufgedrängt, Man of the Match zu werden. Aber ich könnte mir vielleicht, also wird sich jetzt ganz, ganz verrückter Gedanke, vielleicht Finn Dahmen.
Ja, also mit einer Deutlichkeit, die ich wirklich selten erlebt habe. Also wir haben es am Sonntagvormittag gestartet, nehmen jetzt Sonntag ein paar Stunden danach auf und ich glaube, also die Anzahl der Wortmeldungen für andere Spieler, die gehen auf 2 Hände. Ansonsten haben wir eine klar
die
dreistellige Zahl für
die Ehefrauen. Bitte was?
Die Ehefrauen. Ja, man kennt, also Kevin Schlotterbeck hat ja auch 2 Stimmen bekommen. Also von daher, das könnte ich mir aus dramaturgischen Gründen, da kommen wir später noch dazu, aus dramaturgischen Gründen lasse ich mir das irgendwie noch eingehen. Aus leistungstechnischen Gesichtspunkten jetzt eher weniger. Nee, es ist ganz klar für den Damen, der wie vergangenes Wochenende auch schon die meiste Zeit absolute World Class agiert hat und dann doch wieder ein kleiner, also diese eine Szene, da reden wir jetzt wirklich auf ganz hohem Niveau, ja. Aber diese eine Szene, ich glaube, es war ein Eckball, auf alle Fälle Flanke in den Fünfer, da wird wieder zugestellt und hätte beinahe sich das Ding selber reingelegt, hat er an dem Nachmittag nicht gemacht, hat es gerettet und hat natürlich auch
im zweiten Versuch dann den Ball so knapp über die Latte noch irgendwie. Er hat danach auch reklamiert, er fühlte sich, glaube ich, auch ein bisschen bedrängt. Obwohl ich jetzt in der Situation von der Bedrängnis oder irgendeinem Fehlverhalten der Dortmunder auch wenig erkannt habe. Ja, das sind halt nach wie vor seine Probleme dann eben in der Strafraum- oder 5 Meter Raumbeherrschung einfach durch die Größe. Siehst du immer wieder, dass er da einfach oder auch die Körperlichkeit, die er halt dann einfach nicht hat, wie es ein anderer Torwart vielleicht hat. Aber an sich, die wie du schon angesprochen hast, die Paraden, erinnere mich da an einen Fernschuss, den er ganz, ganz schön über die Latte lenkt oder an 1-zu-1-Situationen am Ende auch. Also nochmal einen Ball stark abwehrt, kurz vor Schluss, ich glaube, gegen Gerasi war sogar. Ja, also klar, das war schon, aber in der Summe muss man natürlich auch sagen, wenn ein Torwart so häufig gefordert ist, wie er ja auch schon in Leipzig war und jetzt wieder, dann geht natürlich im Defensivverhalten auch nicht alles den richtigen Gang. Also so viele Chancen für den Gegner, das ist dann schon auch irgendwo in zwei Spielen in Folge schon auch bedenklich.
Ja, allerdings, also er hat viel Gelegenheit gehabt, sich auszuzeichnen. Ist immer kein gutes Zeichen, finde ich, wenn der Torwart in Folge der beste Mann der Mannschaft ist. Das bedeutet darauf hin, dass halt ein Ungleichgewicht, was die Chancen angeht, da ist. Ne? Also ja, hat wieder gezeigt, dass er überragend auf der Linie ist, was die Reaktionen angeht. Und dass er, wie gesagt, wenn man jetzt das hohe Mäkeln anfängt, dass er in der Strafraumbeherrschung da seine Probleme hat. Aber das ist eben auch gerade das Ding. Also das ist ja die Arsenal-Schule, dass man bei Standardsituationen, Eckbällen, eigentlich den Fünfer komplett mit eigenen Leuten zumacht, da völliges Chaos erzeugt. Damit kommen ja auch selbst Top-Mannschaften wie der FC Bayern wenig klar. Aber das ist eben gerade so die Sache, der State of the Art, den viele Mannschaften nachmachen, hat Dortmund an dem Tag auch gemacht. Lädt natürlich noch mehr ein, weil das ist ja in der Liga auch bekannt, dass man weiß, Damen fußballerisch top, auf der Linie überragend, aber bring ihn in Kalamitäten im Fünfer und dann hast du eine Chance gegen ihn. Also das dürfte bekannt sein. Ja, also da sind wir gerade bei einem Kritikpunkt, den ich jetzt auch tatsächlich nicht kleinreden möchte, obwohl die Leistung, wie gesagt, möchte ich nochmal betonen, überragend war, aber der einfach evident ist und bei dem es sich, glaube ich, auch in der Branche rumgesprochen hat, dass es dem gibt. Ne? Also wenn du ja. Damen in Zweikämpfe bringst, in Massenpogo im Fünfer, dann wird es schwierig für ihn.
Aber ist er zum einen, glaube ich, nicht der einzige Torwart, der damit Probleme hat, weil wenn so viel Gewusel vor dir rum ist, dann ist es einfach auch schwierig, da durchzukommen. Und zum anderen hat natürlich dann auch seine Teamkollegen, die in dem Fall ja auch helfen können. Also die können ja auch einen Zweikampf dann, ein Kopfballduell oder wie auch immer gegen den Gegner führen, der dann da im 5-Meter-Raum auftaucht. Also er ist ja da auch nicht allein auf weiter Flur, sondern da braucht er dann halt in dem Fall, wenn man eh schon weiß, wir haben jetzt nicht den größten Torwart da hinten drin stehen, der die besten Aktionen im 5-Meter-Raum hat, dann muss ich halt als Mannschaft auch drauf reagieren und sagen, okay, dann sind wir halt da und unterstützen dich, so wie er es ja auch macht bei den ganzen Chancen, wenn er die Bälle abwehrt. Also das ist dann auch immer ein bisschen, glaube ich, so ein Zusammenspiel mit der Defensive. Aber wie du sagst, ist es natürlich verdammt schwierig, wenn da im 5-Meter-Raum 8 Gegner auftauchen und dann der Ball da irgendwie reinkommt. Da den Überblick zu behalten und im Zweifel auch noch den Ball zu klären, ist jetzt auch nicht die allerleichteste Aufgabe, glaube ich. Deswegen, ja.
Ich meine, das Problem mit der Größe, das teilt er sich auch mit manch anderen Torhütern, die jetzt nicht die ellenlangen Jungs waren. Also ich denke da immer an Jan Sommer, ja. Den hast du ja auch sehr intensiv verfolgt, auch Marco. War das bei Jan Sommer, korrigier mich, das war aber bei ihm nicht das ganz große Thema, oder? Oder war der Fußball vielleicht damals auch noch ein anderer, dass es diese Eckentaktik damals noch nicht gab?
Ich glaube auch, also zum einen spielt Jan Sommer ja noch, also er ist ja noch nicht, ist ja noch in Mailand aktiv, also wir dürfen ihn noch nicht in die Rente schicken. Aber ja, ich glaube, was natürlich auch viel verändert hat, ist ich weiß nicht, seit wann es diese Regelung ja jetzt gibt, dass der 5-Meter-Raum nicht mehr dieser ganz besonders geschützte Raum für den Torhüter ist, wie es ja früher war, weil früher im 5-Meter-Raum, wenn du den Torwart nur leicht berührt hast, war es ja sofort ein Foulspiel. Und das ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr. Also du kannst ja jetzt in den normalen Luftzweikampf für den Torwart gehen, ohne dass sofort abgepfiffen wird. Und das war dann wahrscheinlich zu den Zeiten von Jan Sommer noch diese Regel noch nicht so, wie sie jetzt momentan gehandhabt wird. Deswegen. Aber auch Jan Sommer ist ein Torwart, der, glaube ich, seine große Stärke, Sprungkraft ist mir immer bei ihm aufgefallen. Also das ist Wahnsinn, wie der Typ dann durch den 5-Meter-Raum da hechtet und springt. Und aber ich glaube, von der Größe könnte er sogar noch ein Tick kleiner sein als Finn Dahme. Ich bin gar nicht sicher, ob der...
Ich glaube auch.
Vielleicht
glaube
auch, beide so 1,85 Meter irgendwie maximal, ja.
Ja, genau. Also ich wollte auch nur sagen, die aktiven Bundesliga-Zeiten von Jan Sommer, denn die endeten
ja vor... länger vorbei.
Ich glaube 2,5 Jahre. Also genau, ist er zu vom FC Bayern, wo ein halbes Jahr gespielt hat, in Inter Mailand. Aber genau deswegen ist er dann nicht mehr so im Fokus. Jan Sommer, keep it up, war ja auch Champions League Finalist im Sommer.
Aber das war dann auch kein ganz erfolgreiches Finale.
Nicht so gut.
Es lief nicht so gut. Zwei, drei Gegentore oder
oder
mehr.
Fünf.
Ja, wer weiß.
Genau. Nee, so viel dazu. Jetzt kommen wir von der einen Rubrik zur nächsten, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann würden wir auch mal vom rein Sportlichen weggehen und gucken auf die Schlottis. Das war etwas, was mir sehr gefallen hat im Vorfeld, wenn man über die Schlotterbecks gesprochen wurde. Das hat mich so an die Ochsenknechts erinnert. die sind ja auch eine Fußballerfamilie. Da sind leider, also der Cousin spielt auch noch irgendwo und der Onkel ist ja, hat ja auch für 60 in der Bundesliga gespielt. Also
die Ochsenknechts eigentlich könnte man tatsächlich?
Also von Ochsenknechts, genau. Nee, von Schlotterbecks.
Die Schlottis.
Also ich finde, das hat das Zeug.
Man müsste demnächst mal ein Team von RTL 2 vorbeischicken, oder wie die da so eine Soft drehen.
Ich finde, da wird Potenzial am Weg liegen gelassen. Ja,
so wie die Geissens. Und jetzt die Schlottis, das wäre so
total
schlecht.
Das total. Also ich glaube auch, die geben was her, ganz ehrlich. Also ja, Schlottis holen uns immer gut ab. Und genau, nee, um jetzt mal zum eigentlichen Kern dieser Rubrik zu kommen. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es von Oasis Aqueous. Denn war das Startlied oder das zweite Startlied der Oasis Reunion Tour. Und das heißt ja, im Grunde geht's da um Freundschaft, aber eigentlich geht's um Bruder Jumbles, because we need each other. Und letztendlich war ja das auch was ich glaube Kevin war's, Nico war's, der es gesagt hat, war der größte Moment in seiner Karriere vor Spielbeginn, dass er gesagt hat, mit seinem Bruder als Kapitän, weil das ist ja der Punkt der Dinge, über die wir sprechen, mit seinem Bruder als Kapitän den Kickoff dieses Spiels zu machen, das sei der emotionalste Moment seiner Karriere gewesen. Und ich glaube auch tatsächlich, ist eine ganz besondere Geschichte für die beiden, die sich zwar schon öfter gegenübergestanden sind, aber halt eben noch nie als Kapitäne der jeweiligen Mannschaften. Das ist schon eine besondere Geschichte. Darf man auch mal herausheben, finde ich, ja.
Definitiv, und die ganze Familie war ja da und Papa auf der Tribüne, der dann sehr nah am Wasser gebaut ist, wie Kevin Schlotterbeck ja auch erzählt hat. Also kann gut sein, dass da auch die eine oder andere Träne geflossen ist auf der Tribüne in dem Moment, als die beiden da unten die Platzwahl gemacht haben. Also klar, das ist schon was Besonderes, wenn zwei Brüder in verschiedenen Vereinen die Mannschaften als Kapitän aufs Feld führen und dann gegeneinander spielen. War jetzt historisch.
Ich habe auch geschaut, also es traut sich irgendwie keiner so richtig mit der Nummer ums Eck, weil ich glaube, das gab es tatsächlich noch nicht. Ich habe auch mal geguckt, ob es das in anderen Ligen mal gab. Ich habe nichts gefunden. Also es gibt ja immer wieder so Brüderpaare, die Zayers aus Freiburg, die Hoeneß-Brüder, Uli und Sebastian.
Dieter.
Sebastian ist der Sohn. Ja.
Kommt am Sonntag nach Augsburg,
Ja, das ist richtig. Kommen wir später noch dazu. Ja, Uli und Dieter, Sohn, sorry. Ja. Dieter, der Mann mit dem Turban, sorry. Ja, genau. Aber die sind alles Brüder, die sich mal gegenübergestanden sind, aber eben noch nicht in dieser Rolle, noch nicht als Kapitän, und ist natürlich schon was Besonderes. Die sind, hat Manuel Baum ja gesagt, die Schlottis sind ja auch ähnlich vom Typ her. Beide Linksfüßer, beide offensiv haben sie ihre Qualitäten und beide auch, sagen wir mal, von ihrer Persönlichkeit her offensiver ausgerichtet oder extrovertierter ausgerichtet. Ja. Insofern ähnliche Dudes. Nico, wenn man ehrlich ist, hat noch ein bisschen mehr sportliche Qualität. Das wird Kevin uns verzeihen, Stand jetzt. Aber trotzdem, beide sehr, sehr wichtig für ihre Mannschaften. Und insofern eine tolle Sache, auch wenn es aus sportlicher Sicht für Kevin Schlotterbeck, aber das kann man mal, glaube ich, abhaken, an diesem Samstag nichts geworden ist. Ja. Das war dieses. Und außerdem wollen wir wieder einen Oasis-Song auf der Playlist haben, abgesehen davon. Endlich mal wieder. Ja, wir gucken jetzt noch in die Abwehr des FC Augsburg und verweilen mit unserem Blick auf Noki Banks. Noakai Noki Banks. Ich habe eine Zeit lang, das hat man, glaube ich, in einem Podcast, den ich mit Noki Banks hatte, gehört, gedacht, dass man Noakai halt einfach aus irgendeinem hawaiianischen Grund Noki ausspricht. Aber Noki ist einfach der, der Spitzname. Also sorry, ich gebe es zu, ja, aber war halt einfach so. Ich dachte, dass man Noakai Noki ausspricht, weil das halt es so ist.
Ist ja möglich, auf Hawaii ist ja alles denkbar.
Ja. Es soll ja auch heutige hohe Funktionsträger des FC Augsburg geben, die immer gedacht haben, als Alfred Finn Bogason noch in der Diskussion beim FCA war, kommt er hin, dass der Finn Boga und Son heißt mit Nachnamen, so wie Youngmin Son oder sowas.
Also Alfred Finn Boga und Son ist dann der Nachname.
Mehrere Namen.
Genau. Ist ja auch sehr asiatisch angehaucht, der Mann.
Ja. Ist ein Polyglotter Typ einfach. Nee, also Noki Banks oder Noakai, wie er auch ausgesprochen werden könnte, war ja lange Zeit, weil auf Honolulu geboren und im Allgäu aufgewachsen, eher an der US-Nationalmannschaft, war da auch teilweise mal berufen von Mauricio Pochettino, dem USA-Coach, und war auch in den Jugendnationalmannschaften für die USA im Einsatz. Was natürlich den Hintergrund hat, dass im Sommer da eine WM ansteht in eben jenem Land. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert, ne? Also es gab eine aktuelle Nominierung und da ist schon bekannt, Noki Banks nicht für die USA nominiert werden, was ja insofern ein bisschen hoffnungsvoll für die DFB-Auswahl stimmen lässt, oder?
Ja, durchaus. Also jetzt, ich weiß nicht, ob die Nominierung schon durch ist oder wann die dann
Nee.
kommt für diese jetzt anstehende Länderspielpause, aber auf jeden Fall deutet vieles darauf hin, dass er für die USA nicht nominiert wird. Und ja, damit ist er natürlich die Tür für den DFB, wenn es denn Interesse an ihm gibt, auch nach wie vor offen. Also Kontakt soll es ja offenbar noch keinen geben zwischen DFB und Banks. Aber ja, also er ist, glaube ich, er tendiert offensichtlich, ich glaube, das kann man jetzt sagen, nachdem das jetzt so abläuft, vielleicht verstärkt Richtung deutscher Nationalmannschaft. Und ist auf jeden Fall jetzt offensichtlich noch nicht bereit gewesen zu sagen, okay, USA, ich entscheide mich für euch, auch hinsichtlich, wie du sagst, dieses Turniers, was jetzt ja im Sommer stattfindet. Aber das hat er ja auch immer wieder im Gespräch mit unserer Redaktion mal immer wieder betont, dass er sagt, wegen einem so einen Turnier wird er jetzt keine Entscheidung übers Bein brechen. Also nur um jetzt mit aller Macht dann für die USA im Sommer dabei zu sein bei der WM. Da wird er jetzt nicht diese Entscheidung so hoppla hopp treffen, sondern die will er einfach in Ruhe treffen, weil er natürlich davon ausgeht, wenn sich alles ideal in seiner Karriere weiterentwickelt, dass er nicht bei diesem einen Turnier bleiben wird, sondern dass dann noch ein paar weitere Weltmeisterschaften natürlich warten. Und deswegen ist es, glaube ich, für ihn wichtig, jetzt einfach diese Entscheidung mit Ruhe zu treffen und sich dann nicht unter Druck setzen zu lassen. Die USA hatten ja offensichtlich auch recht regen Austausch mit ihm und immer wieder mal nachgefragt, wie es denn jetzt aussieht, aber eben Stand jetzt wohl verzichtet, an ihn zu verzichten, zu nominieren, was auch darauf hindeutet, dass die USA halt wahrscheinlich ein klares Bekenntnis gerne von ihm hätten, dass er sagt, okay, USA, ihr seid mein ausgewähltes Land, für das ich Nationalmannschaft spielen möchte. Und ja, soweit scheint es nicht zu sein. Deswegen ist natürlich die Hoffnung jetzt auch, dass es der DFB werden kann, deutlich größer geworden.
Dazu hätte ich mehrere Anmerkungen. Zum einen, Punkt 1 finde ich mega gut. Finde ich mega gut für Noki Banks erstmal, dass er vielleicht mehr zum DFB tendiert. Ich finde es gut für den DFB, weil wenn man jetzt mal den Markt an Innenverteidigern anschaut, wenn man wirklich allein schon die reine Marktwertgeschichte, so viele deutsche Innenverteidiger gibt es jetzt nicht mehr, wo man sagt, die genügen oder könnten in ein paar Jahren, im Fall von Noki Banks, höchsten Maßstäben genügen. Und Punkt 3 ist, ich finde es irre, dass es noch keinen Kontakt gegeben hat. Also muss ich jetzt auch in der Form mal sagen, weil also der, wenn man jetzt das anschaut, der Mann ist 19, wir hatten schon Marktwerte, die geringer waren in diesem Alter. Also der hat aktuell 15 Millionen. Es steht demnächst ein Marktwert-Update an, das werden wir wahrscheinlich bei 20 Millionen landen. Ist offensiv stark, ist kopfballstark, bringt echt sehr viel mit, finde ich. Also von seiner ganzen Anlagen her. Es gibt ja mal Spieler, wo du sagst, ja, okay, der ist jetzt aber nicht so schnell, der ist jetzt vielleicht nicht so groß. Das hat er tatsächlich alles. Und dementsprechend gilt er ja auch als Diamant, an dem sie AS Rom vor einem Jahr ja durchaus auch Top-Vereine mal angeklingelt haben, als der noch kein Bundesligaspiel gemacht hat, weil man in der Branche eigentlich weiß, dass das durchaus mal ein guter werden könnte. Ich finde es auch für Noki Banks und den jeweiligen Verein, der hoffentlich lange FC Augsburg heißt, eine gute Nachricht, wenn der eben nicht nach Jamaika oder sonst wohin reisen muss für Länderspielreisen, sondern vielleicht halt eben in die Schweiz oder ein Heimspiel hat in Frankfurt reisen muss. Da reden wir auch von anderen Reisestrapazen einfach. Also ist ein gutes Zeichen, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass man sich ja wirklich mittlerweile eine ganze Mannschaft an Spielern aufstellen kann, eine ganze Nationalmannschaft an Spielern, wo man sagt, ja, die hätten eigentlich für Deutschland spielen können. Dann spielt dann rechts Stanisic, das wäre ein Rechtsverteidiger gewesen, der hätte der deutschen Nationalmannschaft auch gut getan. Klammer auf, Noki Banks kann durchaus auch auf der rechten Seite spielen. Und geht dann weiter über Aslani von Hoffenheim und Usun und immer noch weitergemächte Yildiz und Calhanoglu und sowas. Ja, also sprich, ist jemand, um den man sich durchaus auch mal, ja, ich sage mal, bemühen kann oder mal ein Zeichen setzen kann von DFB. Noki, wir haben dich durchaus auf der Shortlist.
Vielleicht passiert es ja demnächst.
Ja. Bleibt zu hoffen, genau. Also es wäre eine aus deutscher Fußballsicht sehr gute Nachricht, so sich denn dafür entscheidet. Und vielleicht ist das ja auch ein Argument, über den reden wir ja zuletzt jetzt nicht mehr so intensiv, aber das wird auch wieder kommen. Mert Kömür, wo es ja auch noch nicht ganz klar ist, wo der spielt, ob er für die Türkei oder Deutschland, und die beiden sind ja, das ist ja kein Geheimnis, sehr gut befreundet. Vielleicht gibt es dann auch im Zweifelsfall den Ausschlag dafür, dass Mert Kömür sich dauerhaft bei der Nationalmannschaft von Deutschland sieht. Also gute Tendenzen finde ich bei Noki Banks. Was man vielleicht noch ganz kurz erwähnen kann, wir hatten zuletzt die letzten Wochen, als es diesen Schiedsrichterärger immer gab, Und der FC Augsburg ist da ja wirklich nicht so ganz klassisch gut weggekommen, sodass sich auch der DFB dann geäußert hat. Hat mir immer mal so das Gedankenexperiment, was wäre denn eigentlich, wenn der FC Bayern derart, sagen wir mal, in Unbill mit dem DFB gegangen wäre. Das hat man jetzt dieses Wochenende erlebt. Mal ein kurzes Aufflackern dessen, was möglich gewesen wäre, hat Uli Hoeneß, nachdem die gegen Bayer Leverkusen 2 rote Karten bekommen haben und ein Tor abgepfiffen haben, über sein Leitmedium Bild erstmal über den Schiedsrichter Christian Dingert geschimpft. Ah ja, also fand ich nur interessant, weil, wie gesagt, wir hatten es die letzten Wochen immer mal wieder mit Ärger des FC Augsburg über die Schiedsrichterleistungen. So dieses Echo könnte es eben auch geben. Dann haben wir noch eine Rubrik, die sich vor kurzem eingeführt hat, fast selbstständig, nämlich News vom Ex. Und News vom Ex behandelt das Schicksal ehemaliger FCA-Aktiver, sei es Trainer. Mit Sandro Wagner ging es, glaube ich, los. Oder sei es Spieler, da hat man letzte Woche Yannis Gelios, der in Griechenland aufgestiegen ist. Und wir bleiben so zur Hälfte bei Griechenland, denn Philipp Max hat einen neuen Verein, für all jene, die es nicht mitbekommen haben. Der war ja bei Panathinaikos Athen, eigentlich nur noch so unter Vertrag gestanden. Letztes Spiel war im März 2005 und seit Januar ablösefrei zu haben.
2025,
Entschuldigung.
Weil so alt, März dann wäre es der Papa gewesen.
Ja. Dann wäre es damals Max. Martin Max gewesen. Ja, genau. Genau, nee, sorry. 2025, im März 2025 das letzte Spiel gemacht und deswegen auch ablösefrei zu haben, weil der Verein sich mit Max dazu entschlossen hat, den Vertrag aufzulösen seit Januar. Da gab es auch mal ganz kurz vor ein paar Monaten Gerüchte um eine Rückkehr zum FCA. Da hat der FCA sich aber nicht ernsthaft damit befasst, weil es bei Philipp Max doch einen erheblichen Karriereknick gegeben hat. Der soll jetzt behoben werden bei Gamba Osaka. Mhm. Gamba Osaka ist ein Top-Verein in Japan, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt. Und ja, da ist er jetzt seit dieser Woche unter Vertrag und trifft da auf einen ehemaligen Trainer von ihm, nämlich Jens Wissing, der ihn bei der PSW Eindhoven als Co-Trainer unter Roger Schmidt auch betreut hat. Also daher könnte wahrscheinlich auch der Kontakt herrühren. Jens Wissing ist jetzt nicht so wahnsinnig bekannt hier in Deutschland, ist ein 38-jähriger Deutscher, der wie gesagt unter Roger Schmidt und zuletzt unter Thomas Letsch in Salzburg co-trainiert hat. Und jetzt seit Januar bei Gamba Osaka ist. Ja, Philipp Max ein bisschen schade, weil der hatte hier in Augsburg schon sehr starke Jahre. Und das war dann auch die Spätphase von Jogi Löw, wo man immer so ein bisschen den Eindruck hatte, da kommt es bei der Nominierung auch mehr auf alte Verbundschaften, Klammer Grüße an Podolski, an, als auf tatsächliche Leistung. Und kurz nach dem Wechsel ist er dann tatsächlich auch ein paar Mal nominiert worden für die deutsche Nationalmannschaft. 3 Spiele hat er gemacht, das letzte beim 0-6 gegen Spanien. Ja, danach gab es nur noch eine Nominierung und danach auch nichts mehr. Und tatsächlich mit dem Wechsel dann nach Frankfurt dachte man, das wird wieder angekurbelt. Und dann gab es doch schon einen recht herben Karriereknick, der sich eben bei Panathinaikos Athen niedergeschlagen hat. An dieser Stelle deswegen alles Gute aus Augsburg nach Philipp Max in Japan. Philipp Max ja weiterhin enge Kontakte in Augsburg, weil seine Frau aus der Stadt kommt und er natürlich der Stadt auch irgendwo weiterhin verbunden ist. Deswegen tipptopp, alles Gute nach Osaka. An Philipp Max.
Und nicht zu vergessen, einen Ex würde ich gerne noch ins Spiel bringen, mit Thomas Kubek. Da müssen sich ja jetzt mittlerweile, glaube ich, bei dessen Spielen auch Menschen auf Balkonen in Sicherheit bringen. Weil er irgendwie bei einem Klärungsversuch den Ball relativ weit nach draußen aus dem Stadion geschossen hat. Dummerweise, dass das mitten in einem Wohngebiet wohl stand und da der Ball dann Richtung Balkon, Fenster, was auch immer, von so einem Hochhaus flog. Also auch ein bisschen skurril, muss man sagen. Das ist ja immerhin auch tschechische Top-Liga, in der er da spielt. Also,
ja, erste Liga. Bohemians Prag war das. Er spielt für Slovan Liberec.
Genau, ja.
Und das war ein Auswärtsspiel bei Bohemians Prag in der Prager City. Und nachdem dieses Stadion nur 5.000 bis 6.000 Zuschauer fasst, ist es, kann sich größer bei einer Wohnbebauung direkt nebenan schließen. Also wer denkt, das Grünwalder Stadion in München sei schon nah an der Wohnbebauung, guckt euch mal das Video an von Thomas Kubek, stimmt. Also der in Prag einen Ball klärt, also die Szene war so, schlampiger Rückpass, droht zur Ecke zu verkommen. Thomas Kubek sprintstark, wie wir ihn kennen. Rumpelt aus dem Kasten, kratzt den Ball von der Linie und haut ihn raus, aber halt eben nicht auf die Tribüne, sondern auf dem Balkon vom Nachbar von Bohemians Prag. Sehr witzig.
Also Scheibe ist nicht Zielgenauigkeit, nein, die geht, offensichtlich ist alles noch, aber die Zielgenauigkeit, diesen Ball dahin zu kriegen, also das muss man schon auch irgendwie. Also
den wollte er genau da haben.
Den wollte er ganz genau da haben.
Ja, stimmt. Also genau, das war eine kuriose Szene unter der Woche. Danke, Marco, dafür hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja. Aber natürlich hat man eine Doppel-Issue von News vom Ex. Tomáš Kubek in Tschechien, übrigens auch Stammspieler, hat alle 25 Spiele gemacht.
Und macht das auch wirklich, hat, also wir haben uns jetzt vielleicht ein bisschen Lust, aber er macht das wirklich dort gut. Also das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, der ist da schon, weiß gar nicht, ob er auch Kapitän sogar ist, aber er ist auf jeden Fall Leistungsträger und macht dort seine Aufgabe als Torwart wirklich sehr, sehr ordentlich. Das wollen wir nicht vergessen.
Genau. Tomáš Kubek. Ja, jetzt schauen wir noch nächste Woche, auf die nächste Woche, da kommt der VfB zum FCA. Das ist ein Sonntagabendspiel.
Sonntagabend, 19:30 Uhr, genau.
Genau, also wir werden nächste Woche den Spieltag damit beenden, mit dem Spiel des FC Augsburg gegen den VfB. Ich möchte an der Stelle noch eine Statistik hier suchen, nämlich die Statistik der letzten Spiele. Die sieht nicht so wahnsinnig gut aus für den FC Augsburg. Ich lese mal kurz vor. 2:3, 0:4, 0:1, 0:1, 0:1, 0:3. Das waren die letzten 6 Spiele. Also 6 Niederlagen. Mit, ich sehe das mal noch zusammen, 2 Toren, sonst immer 0 verloren. Also das letzte Spiel war 2:3, das war das Sandro Wagner, kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und die letzten 5 Spiele davor alle 0, nicht so gut. Der letzte Sieg ist 10 Spiele her, das war im Oktober 2021, damals noch mit Markus Weinzierl als FCA-Trainer gegen Pellegrino Matarazzo. War noch zu ausgehenden Corona-Zeiten, weil da nur 17.500 Zuschauer im Stadion waren. 4:1-Sieg war das damals. Ja, also darf man mal wieder was für die Statistik tun, aber zuletzt sah es tatsächlich immer recht eindeutig aus, wenn FCA und VfB aufeinander getroffen sind, ja.
Ja, gut, ich meine, Stuttgart muss ja jetzt in dieser Woche schon Europa League Rückspiel am Donnerstag ja noch bestreiten. Also die werden, ja, haben ja das Hinspiel verloren. Mal gucken, ob sie da eher mit neuem Selbstvertrauen oder etwas enttäuscht nach Augsburg reisen werden am Sonntag. Auf jeden Fall werden sie wohl müde sein. Also das könnte dann natürlich auch eine Chance sein. Jetzt so zum Saisonende hin werden ja die Kräfte und die Körner, wie man ja so schön sagt, bei keinen Mannschaften wahrscheinlich mehr, sondern es wird eher überall schwinden. Deswegen ja, mal gucken, vielleicht ist das die große Chance dann am Sonntag, diesen offensichtlich ja erkennbaren Trend umzuwandeln.
Ja. Das allererste Spiel übrigens zwischen VfB und FCA fand im Jahr 1935 statt. Das wollte ich jetzt hier nochmal nachtragen. Am 1. September 1935. Und da war es natürlich auch noch nicht FCA, sondern BCA. Der VfB hieß schon VfB. Und es war ein im Jamal-Pokal 1935 ausgetragenes Spiel in der ersten Runde, bei dem sich der FCA mit 4:3 nach Verlängerung durchgesetzt hat. Das wollte ich für alle Historiker-Freaks nochmal kurz nachreichen. Genau. Jamal-Pokal. Ja, aber wird im Endeffekt wieder ein Spiel sein, wo du als FC Augsburg jetzt nicht zwingend in der Favoritenrolle bist, wo du aber zu Hause diese Saison ja gar nicht so schlecht aussiehst und bei der du tatsächlich vielleicht auch ein bisschen darauf bauen kannst, dass der VfB jetzt nicht mit absoluter Top-Frische nach Augsburg reisen wird, oder?
Ja, das könnte, glaube ich, auch das könnte tatsächlich passieren und ja. Drittes Schwergewicht, nennen wir es mal so in Folge, also mit Leipzig, Dortmund, dann Stuttgart. Also vielleicht gelingt ja der erste Sieg dann in dieser Dreier-Kombo. Also wäre natürlich, glaube dann mit 34 Punkten kann man dann auch den Klassenerhalt tatsächlich endgültig besiegelt betrachten. Der VfB unter Sebastian Hoeneß, glaube ich, ist nie zu unterschätzen. Deswegen wird das keine ganz leichte Aufgabe.
Weil mal Dennis Undorf auch gerade wirklich in der absoluten Sahneform wieder ist. Der tatsächlich auch schon 5 Tore im direkten Duell gemacht hat, Dennis Undorf. Also der scheint den FCA zu mögen als Gegner. Wir mal gucken, ob das nächste Woche auch der Fall ist. Wenn wir dann im März sprechen, dann kommt danach eine Länderspielpause. Von daher auch immer ganz gut, dass du vielleicht jetzt nicht den ganzen März, so wie es befürchtet war, hast mal von 3 Spielen jetzt schon 2 Niederlagen. Natürlich sind es Top-Gegner, darf man nicht vergessen. Aber wäre eigentlich schon gut auch für die Stimmung, dass du vielleicht jetzt nicht mit 3 Niederlagen in diese kurze Pause gehst. Wäre gut, da was zu holen. Nach der Länderspielpause geht es dann weiter in Hamburg. Zu Hause gegen Hoffenheim, in Leverkusen und zu Hause gegen Frankfurt. Da ist dann vielleicht schon ein bisschen mehr drin, obwohl die Gegner natürlich weiterhin jetzt nicht aus Pappe sind. Also gerade Hamburg in Hamburg ist vielleicht nicht ganz zu unterschätzen. Ja, haben wir alles aber, oder?
Würde ich sagen,
heute. Ja, würde ich auch sagen. Ja, dann vielen Dank. lieber Marco, sehr zu deinem gerne. Comeback.
Sehr ja, ja, sehr gerne.
Nach den höchsten Ebenen der Olympischen Spiele und der, was war es, Kreisliga? Darf man das sagen?
Kreisklasse,
Entschuldigung, darf man das sagen, dass du eine namentliche Erwähnung im Leitmedium bekommen hast?
Das ist korrekt, ist inhaltlich korrekt, deswegen darf man das durchaus sagen.
Also zum Verständnis, Marco ist ja nach wie vor in seiner Prime und ist selber Torhüter und hat am, erzählst du vielleicht ganz kurz selber, hat nee, in seiner Funktion als Torhüter des BC Wulfertshausen.
SV Wulfertshausen.
Entschuldigung, sorry.
BC, das war Augsburg vorher, jetzt sind wir
beim SV Wulfertshausen. Sorry, Entschuldigung. Hat in seiner Funktion als Torhüter des SV Wulfertshausen Prime-mäßig abgeliefert. Da kann Damen froh sein, dass da noch keine Spielberechtigung für die Bundesliga da ist. Und im Spielbericht, der in der lokalen Qualitätszeitung veröffentlicht worden ist, wurden die Leistungen des 48-jährigen Marco Scheinhoff herausgehoben. Ich habe da gesagt, was mir noch fehlt, ist der Vermerk nach 48-jährig, Klammer, Ausrufezeichen, Klammer zu. So, und jetzt du.
Damit beenden wir, glaube ich, diesen,
ja, genau,
diesen Podcast. Weil am genau. Rücken muss man oft ja aber aufhören.
So ist es. So ist es. Also, genau, das sollt euch, dann wisst ihr das auch. Vielen Dank an alle, die bisher gehört haben. Das bedeutet, bitte, was?
Ob sie es wissen wollen oder nicht, aber sie wissen es ja.
Ob sie es wissen oder nicht, jetzt ist es vorbei. Jetzt wisst ihr das. Jetzt lebt diese Information mietfrei in eurem Kopf. Also, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank an alle, die uns dauerhaft hören, uns weitersagen. Ihr wisst, hilft uns alles, wenn ihr weitersagt. Und wir hören uns in einer Woche wieder, wenn wir wissen, wie es gegen den VfB ausgefallen ist. Das Spiel. Vielen Dank euch und bis bald. Ciao.
Ciao. We'll be right back.